sowie Zusatzpunkt 23. Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel für den Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa sowie Beratung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Ratspräsidentschaft nutzen, EU-Haushalt an Rechtsstaatlichkeit binden. Zu der Beschlussempfehlung liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke vor. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile als ersten Redner Herrn Staatsminister Michael Roth für die Bundesregierung das Wort.
Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir alle wissen es, oder viele hier im Hause wissen es, die Europäische Union ist nicht in erster Linie ein Binnenmarkt oder eine Währungsgemeinschaft. Wir sind vor allem und zuerst eine Werte- und eine Rechtsgemeinschaft. Und diese Werte und diese Rechte verpflichten uns alle. Den Vätern und Müttern des vereinten Europas wäre es vor Jahrzehnten vermutlich nicht in den Sinn gekommen, dass es mal ernsthaft im Inneren der Europäischen Union zu Gefährdungen, zu Infragestellungen und Verletzungen der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit kommt. Umso wichtiger ist es, dass wir diesen Verletzungen Rechnung tragen. Bislang verfügt die Europäische Union über ein Instrument, das sogenannte Artikel 7-Verfahren, mit sehr hohen Hürden, an dessen Ende der Entzug des Stimmrechts für ein Mitgliedsland steht. Wir alle wissen, niemanden schmeckt das so richtig, wir kommen nicht richtig voran, gleichwohl Artikel 7-Verfahren derzeit gegen Ungarn und Polen geführt werden. Die Verfahren laufen noch. Insofern bedanke ich mich bei den Fraktionen, die heute diese Debatte auf die Tagesordnung gesetzt haben. Ich bedanke mich für die Initiative, insbesondere auch der Koalitionsfraktionen. Ich habe den Eindruck, dass die Mehrheiten für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit inzwischen im Deutschen Bundestag größer sind als noch vor einigen Jahren. Denn ich bin seit meinem Amtsantritt vor 7 Jahren diesem Thema in besonderer Weise verpflichtet. Und es war nicht immer so selbstverständlich, in dieser Offenheit darüber zu reden. Deshalb vielen Dank dafür. Es ist Rückenwind für die Verhandlungen der Bundesregierung. Die Ratspräsidentschaft ist angesprochen worden, weil einer unserer Prioritäten die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit ist. Und wir wollen mit Ihrer Unterstützung 2 neue Instrumente einführen. Das erste Instrument, um es auf den Punkt zu bringen, wenn irgendwo die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien verletzt werden, dann soll es zukünftig weniger Geld aus der EU geben. Technisch formuliert Rechtsstaatskonditionalität. Wir verhandeln derzeit mit dem Europäischen Parlament auf Grundlage einer Ratsschlussfolgerung darüber, ob auf Vorschlag der Kommission mit entsprechender qualifizierter Mehrheit des Rates eine solche Rechtsstaatskonditionalität auf den Weg gebracht werden kann. Es sind schwierige Verhandlungen, aber ich bleibe optimistisch. Hinzu kommt ein zweites Instrument. Zum allerersten Mal wird die Europäische Kommission in der Geschichte des vereinten Europas einen Rechtsstaatsbericht vorlegen, auf dessen Grundlage wir einen Rechtsstaatscheck im Rat einführen werden. Und diesem Rechtsstaatscheck müssen sich alle Mitgliedstaaten unterziehen. Wir werden die generelle Lage der Rechtsstaatlichkeit bewerten, aber eben auch Land für Land darüber sprechen, was gut läuft und was besser läuft. Ich kann nicht über den rasanten Zuwachs von Antisemitismus in anderen Ländern reden, wenn ich nicht auch kritisch über den wachsenden Antisemitismus in Deutschland spreche. Es geht um das, was uns alle betrifft. Deswegen hilft uns eine oberlehrerhafte Attitüde der Besserwisserei überhaupt nicht. Wir alle tragen Verantwortung. Und deswegen ist es das Ziel der Bundesregierung, wieder ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit zu erreichen. Derzeit, ich muss es ganz offen sagen, spaltet dieses Thema. Das passt aber nicht zu einem Europa, das der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit, der Unabhängigkeit der Justiz und den Menschenrechten verpflichtet ist. Deshalb danke ich Ihnen noch einmal herzlich und ich würde mich freuen, dass das, was Sie uns als Ambition und als Erwartung mit auf den Weg geben, am Ende der Ratspräsidentschaft auch erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Rednerin ist die Kollegin Corinna Jaska, AfD-Fraktion.
So, Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Damen und Herren des Kollegiums und Herr Staatsminister Roth, tut mir leid, zu Beginn muss ich doch deutlich Ihnen widersprechen. Wir sind nicht in erster Linie eine Werteunion, die gibt es in der CDU, beziehungsweise noch. Ja? Also ich weiß ja nun wirklich nicht, ob ich mich über diesen Antrag ärgern oder freuen soll, denn er illustriert eigentlich für alle Bürger sehr anschaulich, wohin es nach Meinung der Regierungsparteien mit dieser EU gehen soll. Sie wollen Schritt für Schritt zu einem föderalen Bundesstaat unter Bundeszwang. Und gleich mal die erste Ansage vorneweg. Bei dieser faktischen Abschaffung Deutschlands als souveränem Staat machen wir nicht mit. Aber wir gehen der Reihe nach vor. In Ihrem Antrag geht es darum, dass Sie neue Instrumente der Sanktionierung von EU-Mitgliedstaaten einführen wollen. Artikel 7 EUV und das Vertragsverletzungsverfahren reichten angeblich nicht aus. Das dauere alles zu lange. Es sei alles einfach zu ineffizient. Gleichzeitig geben Sie vor, sich um das Rechtsstaatsprinzip und die Behandlung der Oppositionsparteien im EU-Ausland zu sorgen. Liebe Kollegen, darum sorgen wir uns auch, allerdings in Deutschland. Ja? Das müssen wir mal sagen, die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der Umgang mit der Opposition in Deutschland. Wer bricht denn seit 2015 das Grundgesetz? Wer hat hier denn jeden Migranten an der Grenze ins Land gebeten, der nur das Wort Asyl gedacht hat? Das waren Sie doch hier. Und wie sieht überhaupt der Umgang der Regierung mit den Oppositionsparteien im Deutschen Bundestag aus? Werden wir hier annähernd gleich behandelt? Wenn es um die AfD geht, dann betätigen sich einige von Ihnen wirklich als geistige Brandstifter in Ihren Reden, in Ihrem Verhalten und in Ihrem gesamten Gebaren. Da sitzen Sie, die Gesinnungsverbrecher. Was meinen Sie eigentlich, wie viele Leute draußen auf Ihre Verunglimpfung Bezug nehmen, sich dadurch sogar noch legitimiert fühlen, wenn Sie unseren Kollegen mit Steinen die Fenster einschmeißen? Wütend machen Sie mich. Wütend. Ja, mit Ihrem heuchlerischen Getue hier. Bei den Nachbarn im Ausland den Splitter im Auge suchen und selbst den dicksten Balken drin haben. Das hab ich gern. Und wenn Sie sich um Korruption Gedanken machen, dann sollten wir Abstand nehmen von weiteren Aufnahmegesprächen mit Ländern, vor allen Dingen auch auf dem Westbalkan, wo Korruption doch an der Tagesordnung ist und überhaupt Korruption im Inland. Wie oft war Herr Schulz bei der Warburg Bank in Hamburg? Wirecard? Wollen wir da wirklich mal im Inland tiefer graben? Ja, wir brauchen gar nicht so sparsam zu gucken. Von der SPD ist Ihr Minister, nicht unserer. Ja? Meine Damen und Herren, das Wesen von Werten ist, dass diese unbestimmt sind. Und das macht am Ende die ganze Angelegenheit der Sanktionierung von behaupteten Verstößen so sensibel wie heikel. Gerade mit Blick auf die Visegrad-Staaten kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass sich diese Bundesregierung weniger um die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit in Polen und Ungarn kümmert, sondern vielmehr darum, wie man die politische Haltung, insbesondere die Ablehnung der Merkel'schen Migrationspolitik, als Verletzung von Rechtsstaatlichkeit erst geschickt framen, dann diffamieren, dann sanktionieren und schließlich mit Streichung der Gelder die Regierungschefs der osteuropäischen Nachbarn politisch disziplinieren kann. Denn diese weigern sich beharrlich, auf das linksgrüne Narrenschiff mit aufzuspringen und jeden Unsinn, auch diesen unsäglichen Gender-Firlefanz, eben hatten wir ja schon wieder so eine Debatte, mitzumachen. Dieser Widerstand verdient eher Achtung als eine Strafe. Sie führen hier faktisch eine Bundesaufsicht auf EU-Ebene ein, ohne jegliche Rechtsgrundlage. Und dabei müssen Sie vielmehr erkennen, dass Ihre Träume vom Bund europäischen Utopia bei den Nachbarn immer nur so lange auf Akzeptanz stößt, wie die Patte stimmt. Ja, solange unser Steuergeld in deren Länder fließt, machen Sie das Projekt EU mit. Aber in dem Moment, wo es durch die EU mehr Nachteile als Vorteile gibt, werden die Mitgliedstaaten die Union verlassen. Und das können wir mittlerweile sehr gut nachvollziehen. Die Idee war einmal, dass wir mit der EU einen gemeinsamen Marktplatz schaffen für Handel. Davon sind wir mittlerweile ganz weit abgekommen. Täglich kommen gerade aus Deutschland immer neue Ideen, wie man die Union noch weiter fundamental transformieren könnte. Der neueste Streich ist die Neuauflage des Migrationspakts. Die Kommission brütet ja ein neues Problempapier aus. Es wird einfach nicht aufgehört, es wird immer weitergemacht, bis Deutschland irgendwann allein in der EU zurückbleibt, auf einem Berg Schulden und dem Titel Friedensvernichter. Ich bitte Sie, lassen Sie es nicht dazu kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin. Nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, lauschen wir den Worten des Kollegen Philipp Amthor, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit dem 1. Juli hat die Bundesrepublik Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft inne. Und wir sind fest davon überzeugt, dass es zu einer guten EU-Ratspräsidentschaft gehört, dass es dazu auch ein selbstbewusstes nationales Präsidentschaftsparlament gibt. Und ich will gerade in Anknüpfung an den eben gehörten AfD-Redebeitrag sagen, wir sind auch fest davon überzeugt, dass es zu einer guten EU-Ratspräsidentschaft gehört, dass das Präsidentschaftsparlament diese Präsidentschaft mit Würde wahrnimmt. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie Sie Ihr eigenes Niveau immer wieder unterbieten können, Frau Miazga. Und wir nehmen die Rolle als selbstbewusstes Präsidentschaftsparlament wahr. Und deswegen bin ich auch froh, dass unsere Regierungskoalition ganz bewusst den Schwerpunkt setzt mit einem eigenen Antrag zur Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist eben gerade nicht so, wie wir es von der AfD gehört haben. Es geht nicht um die Auflösung von Souveränität in der Europäischen Union, sondern es geht darum, dass wir den Verfassungsauftrag des Grundgesetzes verwirklichen, unsere eigene Souveränität zu leben in einer europäischen Integration und in einer europäischen Wertegemeinschaft. Und genau das ist auch die DNA von CDU und CSU, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eine Wertegemeinschaft zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und es ist nicht nur im europäischen Interesse, es ist auch im deutschen Interesse, in Europa für diese Werte einzutreten. Und wir sehen uns da vor ganz beträchtliche Herausforderungen gestellt. Staatsminister Roth hat es gesagt, die Vorstellungen über Rechtsstaatlichkeit fallen unter den Mitgliedstaaten auseinander. Der Begriff der Rechtsstaatlichkeit ist teilweise zum politischen Kampfbegriff geworden. Und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ist in der Europäischen Union bisweilen unter starkem Druck. Die Mittel, die uns die europäischen Verträge zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit zur Verfügung stellen, sind dabei unzureichend. Und wir wollen deshalb dafür arbeiten, dass unser Staatenverbund besser auf diesen Druck auf die Rechtsstaatlichkeit reagieren kann. Und wenn man auf der Suche ist nach den richtigen Antworten, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann ist es immer ratsam, auch über dasselbe zu reden. Deshalb wollen wir den Rechtsstaatsdialog stärken und deshalb wollen wir nicht, dass die Rechtsstaatlichkeit zum Spielball der Politik wird. Die derzeitige Konstruktion der Artikel 7 Rechtsstaatsverfahren ist konfrontativ und zu kontradiktorisch. Sie dienen nur als Ultima Ratio, aber befördern eigentlich ein schwarzes Peterspiel. Wir müssen allerdings sagen, Rechtsstaatlichkeit, das fordert nicht nur zum Moralisieren, sondern es fordert auch zu Sachlichkeit bei der Einhegung staatlicher Herrschaft. Und da gilt für uns eine zentrale Prämisse, die wir in Europa verwirklichen wollen. Für uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt immer die Stärke des Rechts und nicht das Recht des Stärkeren. Es muss für uns darum gehen, dass wir schon sagen, ja, es ist legitim, wenn die einzelnen Mitgliedstaaten auf ihre demokratische Legitimation verweisen und sagen, wir entscheiden uns bei der Gestaltung und Zusammensetzung unseres Verfassungsgerichts für diesen oder jenen Weg. Wir gestalten uns beim Umgang mit Oppositionellen für diesen oder jenen Weg. Da kann man gerne auf seine demokratische Legitimation verweisen. Aber wenn man gleichzeitig an einer Europäischen Union teilhaben will, wenn man Teil einer Wertegemeinschaft ist, dann muss man auch auf der Grundlage dieser Werte und Überzeugungen handeln, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Genau das fordern wir ein. Rechtsstaatlichkeit bedeutet nämlich nicht, dass nur der Staat Recht hat, sondern dass auch der andere Recht haben könnte. Die Stärke des Rechts bedeutet auch, dass der Schwächere gehört werden muss. Und die Stärke des Rechts bedeutet nicht, dass die Staatsorganisation beliebig so konstruiert werden kann, dass sie nur dem Machterhalt dient. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass dies alles an vielen Stellen gefährdet ist, wenn wir nicht für unsere Überzeugungen eintreten. Und deshalb wollen wir, dass der Instrumentenkasten zur Stärkung der Rechtsstaatlichkeit erweitert wird. Wir wollen, dass das Rights and Value-Programm gestärkt wird, um gesellschaftliches Engagement für die Rechtsstaatlichkeit zu fördern. Wir wollen, dass die Mitgliedstaaten intensiver in einen Rechtsstaatlichkeitsdialog eintreten. Wir wollen genauer definieren, was Rechtsstaatlichkeit eben nicht nur aus der Perspektive der nationalen Verfassungsordnung, sondern für den Staatenverbund bedeutet. Wir müssen ermöglichen, dass Rechtsstaatlichkeit, so wie es der Staatsminister gesagt hat, auch im Voraus und im gegenseitigen Austausch ausdefiniert wird. Dafür wollen wir Berichtspflichten und das Peer-Review-Verfahren stärken. Wir blicken mit Spannung auf den ersten Bericht zur Lage der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union, den wir hier intensiv diskutieren wollen. Und wir sind auch überzeugt, wir brauchen eben nicht nur zusammenwirken und reden, sondern im Zweifel auch ein zielgerichteteres Sanktionsmechanismus. Und deswegen sagen wir, die Europäische Union, das ist kein Rosinenpicken, sondern wer EU-Haushaltsmittel möchte, der muss sich auch auf die gemeinsamen Spielregeln einlassen und daran halten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genau in diesem Geiste werden wir diskutieren und dafür Sorge tragen, dass die zentrale Idee verwirklicht wird, dass eben nicht das Recht der Stärkeren gilt, sondern die Stärke des Rechts. Das ist der Geist dieser EU-Ratspräsidentschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Konstantin Kuhle, FDP-Fraktion.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Spannende an den Orban-Apologeten hier im Haus ist ja, dass sie bei einer Maskenpflicht Merkel-Diktatur rufen, dass sie bei Kommentaren in der Presse, mit denen sie nicht einverstanden sind, Lügenpresse rufen, aber dass, wenn Viktor Orban die Presse zentralisiert und vereinheitlicht und verstaatlicht, und wenn er gleichzeitig Angriffe auf Oppositionsparteien durchführt, dass das dann eine politische Haltung ist, die man respektieren muss. Dieser Doppelstandard ist unerträglich und er verstößt gegen den Geist der europäischen Verträge. Sie haben doch hier darauf aufmerksam gemacht, dass die Europäische Union, so haben Sie es dargestellt, keine Wertegemeinschaft sei. Aber das ist doch absurd. Wo steht denn in den europäischen Verträgen geschrieben, dass die Warenverkehrsfreiheit oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit mehr wert seien als die Rechte Demokratie und Rechtsstaatlichkeit? Alle diese Werte, alle diese Rechtsgüter stehen in den Verträgen der Europäischen Union drin. Und deswegen ist die Europäische Union selbstverständlich eine Rechts- und Wertegemeinschaft aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und meine Damen und Herren, es ist ja auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es in Deutschland problematische Entwicklungen hinsichtlich der Rechtsstaatlichkeit und hinsichtlich der Demokratie immer wieder gibt. Und ja, ob in kommunalen Angelegenheiten, ob in Landesregierungen, ob auf Bundesebene, immer wieder geschehen in einer Demokratie Fehler. Immer wieder muss auch ein demokratisches System sich selbst hinterfragen. In dem vorgelegten Antrag wird deswegen in sehr korrekter Weise darauf aufmerksam gemacht, dass wir in einem Dialog Rechtsstaatsberichte mit einem Monitoring aufeinander Acht geben müssen in der Europäischen Union. Und das ist der richtige Weg. Und wir danken ausdrücklich den Koalitionsfraktionen dafür, dass das hier vorgelegt worden ist. Meine Damen und Herren, ich will aber auch aufgreifen, was der Kollege Amthor gesagt hat. Und es ist die Tatsache, dass natürlich am Ende wir viele rechtliche Änderungen auf den Weg bringen können. In Brüssel, in Straßburg, in den Mitgliedstaaten. Am Ende ist es immer die Bevölkerung in den Staaten, in Polen, in Ungarn, auch in Malta beispielsweise, die am Ende an der Wahlurne eine souveräne Entscheidung treffen. Und deswegen muss von einer solchen Debatte auch immer ein Zeichen ausgehen an die starke Zivilgesellschaft in diesen Ländern. Und ich will daran erinnern, wie Anfang des Jahres mutige Richterinnen und Richter in Polen demonstriert haben gegen die Einschränkung ihrer richterlichen Unabhängigkeit. Das ist wirklich ein Akt gewesen, dem sich hier der Deutsche Bundestag mit Solidarität entgegenstellen und anschließen sollte. Und meine Damen und Herren, ich glaube, dass wir auch noch mal darauf aufmerksam machen müssen, dass es nicht nur das Artikel 7-Verfahren ist, dass es nicht nur Vertragsverletzungsverfahren sind, sondern dass es immer wieder auch einzelne Vorabentscheidungsverfahren initiiert von polnischen und ungarischen Richterinnen und Richtern sind, die eine Diskussion über Rechtsstaatlichkeit und Demokratie auf der europäischen Ebene ermöglichen. Und deswegen muss immer die Stärkung der Zivilgesellschaft auch dazugehören. Das hätte im Antrag noch ein bisschen deutlicher hervortreten können. Genauso übrigens, lieber Staatsminister Roth, wie dass die Tatsache, dass die Zukunftskonferenz für Europa hier gar keine Rolle spielt, das kommt uns deutlich zu kurz. Und abschließend hätte ich mir gewünscht, dass auch konkret Bezug genommen wird auf die Verhandlungen zum MFR und die Corona-Hilfen. Man hat ein bisschen das Gefühl, und das stimmt ja auch, dass dieser Antrag über ein halbes Jahr alt ist und dass er abgekoppelt ist von den Verhandlungen, die jetzt gerade stattfinden im Europäischen Parlament. Das hätte alles etwas aktueller sein können. Insgesamt gibt es von uns eine Enthaltung mit guten Wünschen für die Verhandlungen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Nächster Redner ist der Kollege André Hunko, Fraktion Die Linke.
Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, Rechtsstaatlichkeit heißt die Bindung staatlicher Instanzen an die eigenen Regeln, an die Grundrechte. Es beinhaltet die Unabhängigkeit der Justiz. Es beinhaltet die Einklagbarkeit von Grundrechten. Und ich will sagen, auch das ist für uns als Linke essentiell und nicht verhandelbar. Und es ist richtig, Herr Staatsminister Roth, dass wir eine Erosion erleben von Rechtsstaatlichkeit international, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Und in dem Antrag der Koalitionsfraktionen sind ja auch die Länder Ungarn und Polen genannt. Und ich will vielleicht hinzufügen, dass wir eine ähnliche Entwicklung wie in Ungarn gegenwärtig auch in Slowenien droht, wo ein Orbán-Mann seit Anfang des Jahres Regierungschef ist. Auch da sollten wir etwas genauer darauf hinschauen. Ich will aber sagen, dass es vor allen Dingen die CDU-CSU war hier im Haus, die bislang verhindert hat, dass bestehende Instrumente, die es gibt, angewendet werden. Angefangen davon, dass die Fidesz-Partei von Orbán Mitglied der Fraktion nach wie vor ist im Europaparlament, dass im Europarat verhindert wurde durch eine intensive Intervention der CDU-CSU, dass es ein Monitoringverfahren gegen Ungarn gibt. Das ist ein niedrigschwelliges Instrument. Es gab eine Mehrheit im Ausschuss, dann wurde es gekippt im Plenum. Und bis zuletzt, dass es die Kommissionspräsidentin von der Leyen zugelassen hat, dass der EU-Kommissar aus Polen gegen den Code of Conduct der Kommission interveniert hat in dem Wahlkampf und Wahlwerbung gemacht hat für den PiS-Kandidaten Duda. All das ist inakzeptabel. Und ich finde, man muss politisch und in erster Linie im Rahmen der bestehenden Instrumente gegen eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit vorgehen. Was den Antrag angeht, da sind durchaus sehr gute Sachen auch drin. Ich will explizit erwähnen die Notwendigkeit der EU zum Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention, was ja bis jetzt immer noch nicht passiert ist. Auch das ist Teil einer Rechtsstaatlichkeit, auch dann der EU. Das wäre sehr wichtig. Wir haben einen Änderungsantrag eingebracht, der nichts weiter besagt. Die Anwendung des Artikel 7.1, der nichts weiter besagt, als dass die Gefahr besteht, dass in Ungarn und in Polen Rechtsstaatlichkeit verletzt wird. Nichts weiter. Ich finde, diesem Änderungsantrag kann man zustimmen. Dann würde diese Debatte sehr viel mehr Glaubwürdigkeit haben. Würden wir sogar zustimmen dem Koalitionsantrag. Andernfalls würden wir uns enthalten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Franziska Brandner, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind das Fundament der Europäischen Union. Und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stehen in Europa heute unter Druck. Sie werden von innen und von außen bekämpft. Und deswegen brauchen wir einen wirksamen Rechtsstaatsmechanismus mit einer unabhängigen Rechtsstaatskommission, die alle Länder, eben auch Deutschland, regelmäßig überprüft. Das fordern wir Grüne seit 2015. Und ich freue mich, dass jetzt im Antrag der Koalition dies auch aufgegriffen wurde. Und ich komme jetzt zu den aktuellen Punkten. Der Kollege Kuhle hat es gerade schon angesprochen. Jetzt gerade aktuell verhandelt die deutsche Ratspräsidentschaft mit dem Europäischen Parlament über den europäischen Haushalt und den Wiederaufbaufonds. Da geht es um Milliarden und um die Frage, knüpfen wir den Erhalt dieser Gelder an die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie oder tun wir es nicht? Und Frau Merkel hatte im Europäischen Parlament die Rechtsstaatlichkeit in das Zentrum ihrer Rede gestellt. Und bei dem Juli-Gipfel kam dann aber sowas von einem windelweichen Kompromiss raus, dass man davon eigentlich nicht mehr sprechen kann. Ja, Sie haben die qualifizierte Mehrheit umgedreht. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dass man den Vorschlag der Kommission zur Kürzung von Geldern nur mit einer qualifizierten Mehrheit im Rat aufhalten kann. Sie haben mit akzeptiert, dass es jetzt dafür eine qualifizierte Mehrheit braucht. Das Europäische Parlament kämpft dafür noch, richtigerweise, dass wir am Ende einen wirklichen effektiven Rechtsstaatsmechanismus bekommen. Und für diesen konkreten Punkt, der in Ihrem Antrag fehlt, haben wir Ihnen eine Artikel 23 Stellungnahme heute vorgelegt, in der genau drin steht, dass Sie keinem Haushalt, keinem europäischen Haushalt zustimmen ohne einen effektiven Rechtsstaatsmechanismus. Weil was bringt es uns, wenn wir hier reden über Rechtsstaatsmechanismen und die Rechtsstaatlichkeit und gleichzeitig in den Verhandlungen dieser Punkt untergeht? Das darf nicht passieren. Wir dürfen Demokratiezerstörern keine EU-Gelder geben. Und am Wochenende, am Samstag, ließ die Regierung in Ungarn eine neue Hetzkampagne und Verschwörungstheorie los. Nach den Angriffen auf Soros und Herrn Juncker ging es nun gegen den Migrationsexperten Gerald Knaus los. Er sah eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Er arbeitet gegen Ungarn. Er arbeitet natürlich mit Soros zusammen. Und das ist mal wieder so ein Paradebeispiel für Orbáns Propagandamaschine, wie er Menschen diffamiert, wie dieser Demokratiezerstörer mit Minderheiten, mit Demokratievertretern umgeht. Und es ist unerträglich, dass der immer noch nicht aus ihrer Parteienfamilie rausgeschmissen wurde. Und wenn Sie wirklich das ernst meinen mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, liebe CDU, CSU, dann unterstützen Sie endlich all Ihre Schwesterparteien, die darauf drängen, dass Orbán rausgeschmissen wird, dass dieser Dienstantisemit aus Budapest endlich nicht mehr Teil der konservativen Familie ist. Machen Sie das, dann haben Sie viel mehr erreicht als alles, was hier auf dem Papier steht.
Vielen Dank, Frau Kollegin Brandner. Als nächstem Redner erteile ich dem Kollegen Johannes Schraps, SPD-Fraktion, das Wort.
Verehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, manche Themen begleiten uns ja über längere Zeit durch die politische Arbeit, weil es auch sehr grundsätzliche Themen sind. Das Thema Rechtsstaatlichkeit, das ist sicherlich eines dieser Themen, was vollkommen zu Recht immer wieder, übrigens auch durch Anträge aus allen demokratischen Fraktionen in diesem Haus, auf unserer Tagesordnung stehen. Ich freue mich über die vielen positiven Rückmeldungen, die jetzt zum Antrag eben genannt wurden. Und ich glaube, es ist gerade auch eben umso wichtiger, wenn nach langjähriger Arbeit dann irgendwann konkrete Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Denn die Achtung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, das sind Grundpfeiler der Europäischen Union. Und beide Grundwerte bedingen einander ja. Ohne Achtung des Rechtsstaatsprinzips kein demokratisches Gemeinwesen. Ohne demokratische Herrschaftsform und demokratische Ordnung ist irgendwann über kurz oder lang mit der Abschaffung des Rechtsstaats zu rechnen. Das können wir in einigen europäischen Staaten leider beobachten. Und weil diese Werte so essentiell für uns sind, lohnt es sich auch, für sie zu streiten und sie zu schützen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Und es ist deshalb ganz wichtig, und Michael Roth hat das gesagt, dass das Thema Rechtsstaatlichkeit eine der wichtigen Prioritäten im Arbeitsprogramm der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ist. Und ein erster wichtiger Erfolg, das ist ja der Beschluss des Europäischen Rates aus dem Juli. Denn mit dem Beschluss, die finanziellen Interessen der Union in Einklang mit den Werten aus Artikel 2 des EU-Vertrages zu schützen, im gleichen Atemzug die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit ganz konkret zu unterstreichen und die Einführung einer Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts und des EU-Wiederaufbauprogramms zu beschließen. Damit kommen wir doch jetzt endlich zu Fortschritten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und Kollege Kuhle, wir haben den Antrag vor der parlamentarischen Sommerpause in den parlamentarischen Prozess eingebracht und ihn in dieser Woche in den Ausschüssen beschlossen und können, weil wir eben jetzt diskutieren, eben auch schon die ein oder anderen Erfolge feststellen, weil wir den Beschluss des Rates eben haben. Vor der parlamentarischen Sommerpause brauchten eben auch wichtige Corona-Entscheidungen Platz in den Debatten und Platz in den Ausschüssen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir das heute diskutieren, denn in Kürze wird die EU-Kommission den ersten jährlichen Bericht über die Rechtsstaatlichkeit veröffentlichen. Parallel wird, das hat der Staatsminister gerade angesprochen, auch der von der deutschen Ratspräsidentschaft für Oktober angesetzte Rechtsstaatsdialog im Ministerrat geführt. Und ich denke, mit dieser Debatte können wir da eben auch noch mal den ein oder anderen Rückenwind mit auf den Weg geben. Denn die Grundlage für die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, das ist dieser Dialog, deren Notwendigkeit wir ja auch immer wieder hier in der Debatte gehört haben. Denn es geht nicht darum, jemanden zu bestrafen, sondern es geht darum, ein gemeinsames Verständnis von Rechtsstaatlichkeit als Grundlage für unser demokratisches Gemeinwesen fest zu verankern. Durch das Etablieren dieses kontinuierlichen Dialogs unter Einbeziehung aller Mitgliedstaaten, das ist ja mehrfach betont worden, und durch die Einführung einer Konditionalitätsregelung machen wir hier einen ganz, ganz wichtigen Schritt, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Das einzige Instrument zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit, das sogenannte Artikel 7-Verfahren, das erfordert eben bisher die Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten. Und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die kennen wir alle. Der neue Mechanismus, der sieht jetzt die Notwendigkeit einer qualifizierten Mehrheit für eine Zustimmung im Rat vor. Und da muss man ehrlicherweise sagen, als Parlamentarier hätten wir uns da gewünscht, dass die Sanktionen bei schwerwiegenden Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit im Rat nicht mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden soll, sondern erst mit qualifizierter Mehrheit abgewendet werden kann. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied, der aber eine etwas niedrigere Hürde bedeutet hätte. Und deshalb halten wir auch in diesem Antrag an dieser Forderung fest, denn mit der konkreten Ausgestaltung und der technischen Umsetzung dieser Konditionalität, da wird sich der Rat ja noch weiter intensiv beschäftigen und auch beschäftigen müssen und sich mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Europäischen Parlament auseinandersetzen müssen. Für die Verhandlungen auf europäischer Ebene geben wir der Bundesregierung und den Kolleginnen und Kollegen im EP mit diesem Antrag auf jeden Fall viel Rückenwind mit auf den Weg und eine klare Botschaft. Denn um Demokratie und Freiheitsrechte in der Europäischen Union zu bewahren, muss die EU ihre Grundwerte wirkungsvoll schützen. Jeder Schritt dorthin ist schwer umkämpft und gleichzeitig essentiell wichtig. Zum Abschluss möchte ich gerne noch meinen beiden Mitberichterstattern Volker Ulrich und Philipp Amthor für das Zustandekommen des Antrags herzlich danken. Mir ist klar, wie schwierig das mit einer Partei wie Fidesz in den Reihen der Europäischen Volkspartei ist. Umso schöner und umso größerer Respekt, dass wir diesen Schritt hier heute gemeinsam gehen konnten. Ich bitte um eine große Zustimmung des Hauses. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Tja, ich wollte nur sagen, wenn jeder 40 Sekunden überzieht, sind wir noch um Mitternacht hier. Also ich nicht mehr, aber Sie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, neben dem innigen Wunsch nach Frieden und Freiheit und ökonomischer Integration waren Demokratie und Rechtsstaatlichkeit die Gründungsmotive der europäischen Einigungsbewegung. Der erste gemeinsame Rechtstext war übrigens die Menschenrechtskonvention des Europarats aus 1949 mit den Zielen von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und erst später hat sich die wirtschaftliche Einigung neben die Rechtsstaatlichkeit gesellt. Und dieser Ruf von Freiheit war auch so attraktiv, dass nach 1990 die Staaten Mittel- und Osteuropas zuerst der Menschenrechtskonvention des Europarats und dann der Europäischen Union beitreten wollte. Aber es hat sich hier leider auch einiges verschoben. Die Herausforderung besteht im Augenblick darin, dass vor allen Dingen nationale, autoritäre Gedanken in manchen Staaten Mittel- und Osteuropas stärker sind als die Bindung an Grundwerte und Grundrechte. Der bulgarische Historiker Ivan Krastev hat das so beschrieben: Zunächst einmal wurde der Westen imitiert, und jetzt wendet man sich gegen den Westen, weil man sich wegen der eigenen Nachahmung ein Stück weit schämt. Aber es kann nicht und niemals beschämend sein, wenn Grundrechte eingehalten werden, wenn die grundlegenden Regeln des Zusammenlebens und der politischen Auseinandersetzung in jedem Staat Europas gelten. Und es ist übrigens auch keine Frage der nationalen Souveränität. Wer einen Vertrag unterschrieben hat und einer Rechtsgemeinschaft beigetreten ist, der muss auch dafür Sorge tragen, dass die Regeln, die für diese Rechtsgemeinschaft gelten, auch vollumfänglich eingehalten werden. Und es darf keinen Rabatt bei der Rechtsstaatlichkeit in diesem Rechtsstaatsorganismus Europas geben, meine Damen und Herren. Die Vorkommnisse, über die wir reden müssen, die liegen auf der Hand. Und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stirbt nicht mit einem lauten Knall. Es kommt auch niemand, der sagt, ich schaffe die Rechtsstaatlichkeit ab, sondern es passiert schleichend, durch Nadelstiche. Ein Radiosender, der keine Lizenz mehr bekommt und damit seiner presserechtlichen Aufgabe nicht mehr nachkommen kann. Eine Kampagne gegen Soros, die antisemitisch ist. Angriffe gegen die Wissenschaftsfreiheit, indem eine Universität in Budapest nicht mehr ihre Aufgabe nachkommen kann. Oder auch in Polen, wo sich manche Woiwodschaften als homosexuell frei bezeichnen. Das kann unter keinen Umständen mit den Grundrechten Europas in Verbindung gebracht werden. Und wer glaubt, dass man Mittel aus der Europäischen Union bekommt, weil man dieser Rechtsgemeinschaft beigetreten ist, aber dann auf der anderen Seite auch gegen die Rechtsgemeinschaft verstößt, indem man grundlegende Grundwerte missachtet und trotzdem meint, man müsse Mittel bekommen, der hat nicht verstanden, um was es in Europa geht. Europäische Mittel und damit auch die Frage der Einhaltung von rechtsstaatlichen Standards steht nicht zur Disposition, sondern das gehört zur DNA der Europäischen Union. Und deswegen brauchen wir ein weiteres und ein zusätzliches Verfahren. Weil es sich in der Praxis gezeigt hat, dass das Artikel 7-Verfahren schwerfällig ist, weil es eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung ist, weil es die Einstimmigkeit im Rat braucht und damit ein anderes Land, das vielleicht auch gegen diese Grundsätze verstößt, den anderen schützen kann und damit durch dieses Verhalten letztlich ein Keil innerhalb der Europäischen Union getrieben wird. Was wir brauchen, sind Regeln, die nicht spalten, sondern Regeln, die einen. Und ich glaube, dass die Einhaltung von Grundwerten, von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie doch das ist, wohinter wir uns in Europa alle versammeln können. Weil in den nächsten Jahrzehnten wird die große Herausforderung in der Welt sein, was setzt sich durch? Der nationale Autoritarismus oder Freiheit und Demokratie? Und deswegen muss Europa mit dem guten, leuchtenden Beispiel vorangehen und Demokratie und Rechtsstaatlichkeit leben, der Europäischen Menschenrechtskonvention des Europarats beitreten als EU und abschließend gesagt auch dafür Sorge tragen, dass wir durch einen Rechtsstaatsmechanismus diese Werte leben und vormachen. Und das ist Teil dieses Antrags. Ich danke allen, die da mitgemacht haben und bitte um Zustimmung.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Ulrich. Mit diesen bewegenden Worten schließe ich die Aussprache. Tagesordnungspunkt 30. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheiten der Europäischen Union zu dem Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD mit dem Titel Für den Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22.633 den Antrag der Fraktionen der CDU, CSU und SPD auf Drucksache 20.620 anzunehmen. Hierzu liegt ein Änderungsantrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 22.642 vor, über den wir zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag der Fraktion Die Linke? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist dieser Änderungsantrag der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Dann stimmen wir jetzt über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für die Angelegenheit der Europäischen Union ab. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktion der AfD bei Enthaltungen der Fraktionen von FDP, Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen angenommen. Zusatzpunkt 23, Abstimmung über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 22.500 mit dem Titel Ratspräsidentschaft nutzen, EU-Haushalt an Rechtsstaatlichkeit binden. Zu dem Vorschlag über eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über den Schutz des Haushalts der Union im Falle von generellen Mängeln in Bezug auf das Rechtsstaatsprinzip in den Mitgliedstaaten. Hier Stellungnahme gegenüber der Bundesregierung gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes. Wer stimmt für den Antrag von Bündnis 90 Die Grünen? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine, denn ist bedauerlicherweise dieser Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der FDP-Fraktion, der Stimmen von Bündnis 90 Die Grünen mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Gegen die Stimmen von FDP und Bündnis 90 Die Grünen, nicht mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Ich rufe auf